jetzt nochmal bedanken.
Typ Psalm 68. Dem Vorsänger von David, einem Psalmlied. Ziemlich lange Psalm. Manche hier in dem Raum werden sich gerade freuen. Ja, habe ich mir gedacht. Ich werde mir auch extra viel Mühe geben, jeden Vers von allen Seiten zu betrachten.
Das glaubt mir niemand.
Ist okay, wenn wir zwischenfragen, wenn wir es ein bisschen detaillierter
wissen? Natürlich. okay. Ist ein echt schöner Psalm. Ist ein Psalm, der Gott in die Höhe hebt, als der, der er ist, nämlich der Schöpfer Gott. Der einzigste und wahre, alleinige Gott. Der einzigste und das einzigste Wesen in allen Galaxien und überall, in allen Welten, was auch immer Gott alles gemacht hat, wovon wir nichts wissen, aber der einzigste, der sich überhaupt Gott nennen darf. So, und es ist schön, weil in den Psalmen werden verschiedene Namen, von die Gott sich gibt, gegeben. So, und wir fangen an mit Elohim. Gott wird sich erheben. Seine Feinde werden sich zerstreuen und die ihn hassen, die werden vor ihm fliehen. Wie Rauch vertrieben wird, so wirst du sie vertreiben. Wie Wachs vor dem Feuer zerschmilzt, so werden die Gottlosen vergehen vor dem Angesicht Gottes. Das ist für den Vorsänger, der hat vorgesungen und dann kam das Volk und hat nachgesungen, wiederholt. Ne? Und schön, weil es hier, warum lachst du da? Also gut. Genau, und unser Gott Elohim, so ein, wer will den aufhalten? So ein, was kann ihn aufhalten? Gibt es irgendwas, was man tun kann als Mensch oder als Engel oder als Cherubim oder was auch immer? So ein, ne, so ein, was Gott aufhält. So ein, da ist nicht eins. Und das Volk singt hier einstimmig. So ein, niemand hält unseren Gott auf. Gott wird sich erheben. Und das tut er. Und wir kennen das so ein, dass Gott oft in unserem Leben sitzt. Bündchen. So, dass Gott oft in unserem Leben zu sitzen scheint. Ne? So ein, auf seinem Thron. Und manchmal muss man rufen, Gott, erheb dich in meinem Leben. So ein, bitte tu was, beweg was, nimm das jetzt in die Hand, weil es kontrolliert mich. So, und ich kann nicht anders, als ich es gerade tue. Ich will, aber ich kann nicht. Ne? So, erheb dich und siege und kämpfe für mich und meine Sache. Und Gott erhebt sich. Nicht dann, wenn wir das wollen, sondern dann, wenn er es will. Und zwar genau in dem Maß, wie er es für richtig findet. Wer will Gott richten? Und wer will sagen, Gott, du gibst dir nicht genug Mühe? So, ne? So, wer kann nur eine Sache an Gott kritisieren? So, alles, was Gott macht, ist perfekt, ist abgewogen und ist zur richtigen Zeit im richtigen Ort. So, und das muss uns klar sein, das müssen wir uns verinnerlichen. Das ist eine Sache, die mit Gottes Furcht zu tun hat. So, mit der Erkenntnis, dass Gott Gott ist. So, und wir dürfen wissen, dass wir erwählt und berufen sind, dass Gott uns liebt. Elohim. Der einzig wahre Gott, so, dass er uns beim Namen ruft, uns in sein Volk eingefropft hat, so, dass er uns verfropft hat, und wir versiegelt sind, so, dass wir auf jeden Fall ein Pfand haben, wir kommen in den Himmel. Ne? Das, was damals so in manchen Mythen mit dem Totenreich, und dann kommst du da, stirbst und stehst in so einer Gondel mit so einem hässlichen Typ drauf, und dann musst du einen Goldtaler dabei haben, damit du ins Nirvana kommst oder so. Ne? Wir haben das. So, wir müssen uns darum keine Sorgen mehr machen, müssen nicht mehr suchen, nicht mehr uns bemühen, wir haben unseren Pfand. So, und das kann uns niemand entreißen. So, niemand kann unser Herz, das versiegelt ist und wo der Geist innewohnt, so, kann es aufreißen und aufmeißeln. Selbst der stärkste Dämon Satan kann es nicht. So, Gott hat uns versiegelt und niemand und nichts kommt da rein. So, das ist eine Sicherheit, die wir haben. Eine Freude, die wir haben, wo wir wissen können, ich kann 100% Gas geben, weil nichts kann mich aufhalten. Außer Gott. So, und Gott erhebt sich. So, Und guck dir das an, diese Riesenvölker, die von Anfang an gegen Gottes Volk und gegen seinen Willen waren. Wir wissen, entweder bist du Kind von Satan oder Kind von Elohim. So, eine andere Möglichkeit gibt's nicht. Entweder gehörst du zu Gott oder du gehörst nicht zu Gott. So, entweder kommst du ewig an den Ort, wo Gott wohnt, oder du kommst ewig an den Ort, wo Gott nicht zu finden ist. So, und alles, was Gott hasst und Gott meidet, wird an diesen Ort kommen. Da, wo Gott niemals auftaucht. Nicht zu Besuch. Wo man nicht seine Schönheit findet und seine Ruhe. Wo kein Frieden ist und keine Freude. Wo kein Licht ist. Keine Wahrheit, keine Gerechtigkeit. So, kein Trost. So, alles das, was Gott uns schenkt, alles das, was gut ist auf Erden, das werden wir finden an dem Ort, wo Gott auch ist. Und zu 100%. Deswegen sollten wir uns freuen und sollten auch unsere Augen erheben und sagen, Herr, ich warte auf dich und ich freue mich auf zu Hause. So, ich fürchte mich nicht vor dem Tod. So, egal wer kommt und egal wer mein Leben greift, so, ich fürchte mich nicht vor diesem Verlust. Für mich ist das kein Verlust, sondern für mich ist Gewinn, wenn ich diese Welt verlassen darf, so oder so. Ja. Und selbst der stärkste Feind, selbst die größte Macht, selbst die riesengrößte Armee, selbst wenn die ganze Welt und alle Dämonen sich versammeln würden gegen Gott, was passiert, passieren wird, so, aber selbst da ist vor Gottes Augen das nur Rauch. Und Rauch hat keine Macht, keine Kraft. Rauch kann dicht sein und Rauch kann viel sein. So ein, aber wenn ein Wind kommt, nur ein Hauch, dann muss der Rauch fliehen. Dahin, wo die Kraft geht. Man kann sich nicht wärmen. So beschreibt hier der Psalmist so ein Gottes Macht und unsere Sicherheit. So ein, und wir haben das oft gesehen in der Bibel, vielleicht manche von uns auch in ihrem privaten Leben, wieder was Unüberwindbares vor dir ist und dich umzingelt und du nicht raus kannst und Gott haucht einfach in dein Leben und es weicht. So ein wie Wachs vor dem Feuer zerschmilzt. So werden die Gottlosen vergehen vor dem Angesicht Gottes. So, wer will sich wehren gegen Gott? Niemand kann sich wehren gegen Gott. Von daher brauchen wir uns auch nicht zu fürchten vor dem Bösen. Wir sollten uns lieber fürchten davor, nicht das Gute tun zu wollen und nicht dem Guten nachzujagen. Dafür sollten wir uns fürchten. Aber das Böse braucht man nicht zu fürchten, solange wir im Licht stehen und das Gute nachjagen. So ein Wachs kann sich nicht wehren. Du schmeißt Wachs ins Feuer oder zündest eine Kerze an und es tropft. Und wenn es nirgendwo hin kann, wo es hintropft, dann verdampft es im Feuer und ist nicht mehr da. So ein, weißt du, wir haben einen starken Gott, der in unserem Rücken ist, der für uns kämpft. Gott macht, was er will. So, und das, was Gott macht, ist gut. Ich finde es so stark, so diese zwei Bilder, die hier reinkommen. Der stärkste Feind ist wie Rauch, wie Wachs im Feuer. So ein, weißt du, weil für mich das so eine Ermutigung ist und so eine Erinnerung, ja, Gott ist nicht hilflos. Gott ist niemals hilflos. Nicht an irgendeiner Stelle seines Seins war er und wird er hilflos sein. Ich bin hilflos, oft. So ein, und trotzdem weiß ich, meine Hilfe kommt, wenn ich meine Hilfe in Anspruch nehme. Und meine Hilfe liegt bei Jesus. Aber Jesus selber ist nicht hilflos. So ein, Gott braucht keine Hilfe von niemandem. So ein, und das ist schön. Der, der keine Hilfe braucht, der hilft uns. Das ist sein Herz. Also wenn du Hilfe brauchst, dann findest du sie nur an einem Ort. So ein Vers 4. Die Gerechten aber, die werden sich freuen und werden fröhlich sein vor Gottes Angesicht und jubeln vor Freude. Und das ist das Schöne. Die Ungerechten, die gegen Gott protestieren und kämpfen und rebellieren, die Gottes Werk vernichten wollen, ob im Unsichtbaren oder im Sichtbaren, haben keine Chance. Nur so weit, wie Gott es zulässt und dann zerbricht ein ganzes Reich und sein muss. Schickt einen Engel, der alles durchzerwüstet und alles zermatscht. Schickt nur ein Geist der Furcht und alle rennen nach Hause wie Babys und heulen, obwohl sie davor so riesig waren. So ein, aber die, die gerecht sind, die sich auf Gottes Seite stellen, die jeden Tag aufs Neue entscheiden, ich gehe mit meinem Gott, dem Schöpfer. Ich suche meinen Gott in meinem Leben. Ich frage nach seinem Willen und ich hoffe auf seine Hilfe und auf seinen Trost. Er wird schon gut richten. So. Und ich kann aufstehen und ich kann gehen und ich kann ins Bett gehen und schlafen in Frieden. Weil ich weiß, wer an meiner Seite steht und wer mir vorausgeht und wer über mich wacht. So. Weißt du, Gott ist niemals hilflos und Gott kämpft mit seiner Macht für uns. Und das ist was Schönes. Die Gerechten werden sich freuen und jubeln, selbst in größter Gefahr. Wir wissen können, Gott hilft uns. Und wir kennen das alle, Situationen in unserem Leben, die einfach zu lange gehen und zu viel sind und zu schmerzhaft sind. Situationen im Leben, wo man zerbricht, wo man an Grenzen kommt, wo man merkt, es geht nicht weiter, ich will sterben, ich will wegfliegen, ich will raus. So eine Situation, wo es einfach für im Logischen und im Gefühlten kein Weiter gibt. Keine Hoffnung auf Verbesserung. So, aber auch da können wir wissen, der Gerechte, der kann jubeln und der wird sich freuen, so, weil Gott ihm hilft. Und wer ist gerecht? Der, der in Jesus befunden ist. Niemand von uns kann bestehen vor Gottes Angesicht. Aber in Jesus dürfen wir vor Gottes Angesicht widerstehen und uns freuen und jubeln, dass wir erlöst sind und errettet. Sicher und begleitet. So. Mit Jesus sind auch wir nicht mehr hilflos. Und das ist was Gutes. So, weil die Gottlosen sind hilflos. So. Sie müssen nach Hilfe suchen und sie finden sie nicht. In so vielen Bereichen. Aber wir haben immer eine Lösung. Singt Gott. Lob singt seinen Namen. Macht Bahn dem, der durch die Steppen fährt. Singt. Lob singt. Gott ist es wichtig. Es war schon immer wichtig, vom Alten bis zum Neuen Testament, von der Urgemeinde bis jetzt und auch in Zukunft, im Himmel, in der Ewigkeit. Singen ist ein Geschenk Gottes in meinen Augen, ist eine Gnadengabe. Wer nicht singt, verkümmert innerlich. Gott hat es den Vögeln gegeben und angewiesen, sie sollen singen, früh und sie sollen singen abends. Und zwar Lobgesang. Und wir Menschen, wir brauchen das. Selbst die, die nicht singen können, singen. Und wenn du keine Stimme hast, dann pfeifst du oder machst einen Rhythmus. So ein irgendwas, so ein fängst an mit deinem Fuß zu wippen, wenn dir die Musik gefällt. So ein, oder wir brauchen das. Musik ist ein Geschenk Gottes und ich bin dankbar dafür. Stell dir eine Welt vor ohne Melodie, so ein ohne Klänge, ohne Gesang. So ein, und ich denke, alles, was Gott erschaffen hat, sollte ihm Ehre geben. So ein, ob ich mit Farben arbeite oder mit Formen, ob ich mit Melodie arbeite oder mit Lyrik oder mit irgendwas anderem, Backwaren. So ein Gott liebt das. Und für uns ist es befreiend. Hier steht das ganze Volk in Einheit. Hier ist jemand, der leitet den Lobpreis an und das ganze Volk lobt laut und inbrünstig in Einheit Gott an damit. So ein, ich schätze es nicht zu gering. So ein, macht Bahn dem, der durch die Steppe fährt. Ja. War früher so, wenn der König, wenn man wusste, König oder irgendjemand Wichtiges kam ins Land so, dann hat man die Landstraße freigeräumt. Ihm, dem Herrn halt den Weg gebahnt, so dass die Kutsche ungehindert einfach durch kann. Ja. So. Und das müssen wir tun. Wir müssen dem Bahnen, wie steht's hier? Wir müssen Jesus Bahn machen in unserem Leben. Und das ist wichtig, es tut gut. Gott spricht immer bestimmte Sachen in unserem Herzen an, in unserem Leben, wo er sagt, das muss raus. Das verhindert, dass ich wirken kann und weiterkommen so mit dir. So, das muss du rausschmeißen. So wie es gesagt hat, schmeiß deinen Arm weg, schmeiß dein rechtes Auge weg, wenn es dich dran hindert. So. Und es ist wichtig, dass wir Christen uns sauber halten, reinhalten. So, aber es ist schwer. Weil viele Sachen, die auf meinem Weg liegen, wo ich weiß, so ein Gott will da mit mir lang gehen, die sind mir einfach zu schwer. Ich kann's nicht. Ich habe die Kraft und die Stärke nicht, das zu vollbringen. Einfach abzulassen und es ruhen zu lassen, gerade bei Dingen, an die man sich gewöhnt hat, die dazugehören. Ne? Was aber das Schöne ist, wenn Gott was von uns fordert, was für uns unmöglich ist, dann verlangt er nicht, dass wir das sofort tun können. Weil das wäre albern und irrsinnig. Wären wir zu allem fähig, dann hätte Gott auch in unser Leben sprechen können, sagen können, du hältst die 10 Gebote. Und alle anderen Gebote, die ich dir gebe, und machst ein perfektes Leben. So, und da hätte Jesus nicht kommen brauchen. So, und Gott weiß, dass wir es nicht schaffen. Aber was Gott will, ist, dass wir Sieg über Sünde erlangen mit der Zeit. Dass wir wachsen in der Heiligung. So, dass wir wachsen in der Lehre. Und es ist ein Prozess. Und ich sehe das, wie Gott mich zu einem Punkt bringt, wo ich was rausschmeiße aus meinem Leben und es ist nicht mehr aktuell. So, wo mein Herz frei wird und ich habe auf einmal mehr Platz und Raum für meinen Nächsten. So, oder für Gott und Gemeinschaft mit ihm. So, oder wo ich Sachen rausschmeiße, an die ich denke, die dort nicht hingehören, und auf einmal sind meine Gedanken rein und sauber. Und Gott hat Platz, um meine Gedankenwelt einzunehmen, sodass ich über ihn nachdenke. Und über die Dinge, die er mir zeigt. So, oder physische Sachen, die mich abhalten, sauber zu laufen, frei zu sein, dass Gott einfach durchschießen kann wie ein Pfeil, auf meinem Weg, auf den ich gehe. Wo ich sage, ich muss es rausschmeißen aus meinem Leben jetzt und du befreist dich davon. Und jeder von uns hat seine Sachen, seine Gedanken oder seine Bereiche, die ihm wichtig sind, die im Herzen liegen, die für ihn kostbar sind, oder physische Sachen, die ihn ablenken. Ja. Aber wer sich befreit, und du kennst es, ich hatte schon mehrmals so diesen Moment, wo Gott sagt, okay, und Computer bleibt aus. Oder lösch die Software, die lenkt dich nur ab. Das hat nicht mit Sünde zu tun, sondern mit Ablenkung. Ne? Das ist wie ein Baumstamm, der auf dem Weg liegt und es geht halt nicht weiter, weil ich bis dahin komme und sage Stopp und jetzt gehe ich in meiner Welt weiter, in meine Gedankenwelt. Und Gott kann nicht weiter wirken. Ne, auch wenn du kennst es doch, oder Gott bringt dich an den Punkt und dann bist du bereit und auf einmal willst du das gar nicht mehr. Es ist langweilig geworden und du löscht es einfach. Oder lässt es aus. Oder ersetzt es mit irgendwas Gutem. Ne, und auf einmal fühlst du dich sauber und leicht. Warum? Weil du Jesus Bahn gemacht hast. Und auf einmal kriegst du Frische und Geist, und es verändert sich dein Blick und deine Leidenschaft ist wieder da. Und ich weiß, wenn ich Sachen, ich habe manche Sachen habe ich schon öfters gegeben und irgendwie durch kleine Kompromisse, bla bla bla, kam es wieder zurück. Und da saß ich wieder drin. Ne? Und dann habe ich es wieder irgendwann an den Punkt, wo Gott mich gebracht hat und ich habe es wieder gegeben, ne? Und bla bla bla, irgendwie kam es dann wieder. Und da sitzt du wieder da, machst genau das Gleiche. Ne? Wie eine unendliche Geschichte, aber es geht nicht darum, ob ich das wieder mir sowieso wieder nehme irgendwann. Der Gedanke, den sollen wir gar nicht haben dabei. Das, worum es geht, ist, dass ich zu dem Punkt komme, wo ich sage, ich schmeiße es jetzt raus. Und wir werden Sieg haben in dem Bereich. Ja. Aber bis man zu dem Punkt kommt, ist es ein Rütteln und es ist eine Arbeit und es ist nicht einfach, das wissen wir. Ich musste heute, als ich das gelesen habe und die Gedanken hatte, an den Vorgarten hier denken. Hier stand eine große Kiefer, als wir eingezogen sind. Und die wollten wir wegmachen. Weil die hat nur Schatten in unser Fenster geworfen, aber hier unten war alles nur tot und mit Moos und bla, weil keine Sonne dran kam und wir wollten es als Café nutzen. Naja, und dann haben wir das Ding halt, wurde das Ding abgesägt. Ne? Und da habe ich zugeguckt, das war einfach. So ein zip, 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 Ding war weg. Und dann war nur noch der Stumpf hier. Und der musste raus. Weil ich wollte den Boden kletten und alles neu machen und schön machen, dass wir Platz haben für die Tische und so. Ne? Und damit wir den kleinen Platz so gut wie möglich nutzen. Und dann fing ich an mit dem Spaten, die Wurzel frei zu machen, ringsherum. Und das ging gut. Ne? Das ging noch einfach. Da waren nur kleine Wurzeln, kurzes Wurzelwerk, und da musste ich ein bisschen Kraft, aber dann, das ging schon irgendwie, ne? Und Aber je tiefer du kamst und je näher du an diese Wurzel nach unten kamst, desto dicker wurden die Wurzeln und desto weniger Platz hattest du. Und irgendwann ging es mit dem Spaten nicht mehr und ich musste eine kleine Schippe nehmen. Ja. So, und also habe ich die kleine Schippe genommen und weiter ging es. So eine Schippe für Schippe, Schippe für Schippe, so ein Säge und ein Beil. Und so kam ich langsam immer tiefer in dieses Wurzelwerk rein. So, und irgendwann war es so dick und so dünn, dass es mit der Schippe nicht mehr ging. Ich kam nicht mehr rein. Also musste ich einen Löffel nehmen. So, und das dauerte immer länger und länger und es war brütend heiß. Ich war total verschwitzt, ich war wirklich richtig nass, so als ob es gerade voll geregnet hat. Dieses ganze Sägen, Hacken und du greifst da drunter und kommst gar nicht richtig ran und machst nach Gefühl irgendwie, da ist eine Wurzel und du sägst und sägst und du hast das Gefühl, also irgendwie, wann bist du denn mal durch, Mann? Ich säge hier schon eine volle Stunde. Du wirst immer müder, du merkst, deine Muskeln brennen wie Feuer, so, und deine Lunge kollabiert. So, du sitzt da und bist einfach nur müde und fertig und du kannst nicht mehr und jeder Löffel tut weh und jedes Sägen tut weh und jedes Beugen und du kommst an einen Punkt, wo du verzweifelt bist, weil diese blöde Wurzel sich nicht bewegt. Ne? Aber so ist es mit unserem fleischlichen Kampf, mit den Sachen, die so fest verwurzelt sind in uns, das ist einfach, es ist Arbeit, es dauert, es tut weh und es ist eine Menge Investition von uns. Eine Menge Hingabe. Und du sitzt manchmal da in deinem Leben an einem Projekt und du denkst, jetzt muss es doch mal langsam weg sein. So, wie weit denn noch? Also löffelst du weiter mit einem Teelöffel. Und du kommst unters Werk und ich wusste nicht, dass Kiefern so eine blöden Wurzeln haben, weil das wirklich wahre Problem befindet sich genau in der Mitte, senkrecht nach unten. So, die haben eine richtig dicke, fette, harte, lebendige, weiche Wurzel, die runtergeht, so ein senkrecht, so ein, und da komm erst mal ran. Ja, so ein, es hat ewig gedauert. Ich war nach jedem 3-4 Sägen, das so schmerzhaft war, musste ich Pause machen, weil ich einfach nicht mehr konnte. Ich saß da, die Leute sind an mir vorbeigegangen, am Zaun haben mich angeguckt, um meinen Kampf gesehen und meine Schwachheit. Und so ist es doch auch in unserem fleischlichen Leben. Die Menschen sehen uns, aber die kämpfen, haben wenigstens was zu zeigen, als die in ihrem Fleisch weiterleben und dann aufgeben und sagen, nee, die bewegt sich nicht, ich gehe jetzt einfach. Und ich lasse den Stumpf einfach da, wo er ist. So. Nee, wir müssen kämpfen, manchmal muss man einfach dranbleiben. Und Gott gibt uns Kraft dafür und Motivation. Er macht das Wollen und er macht das Wirken und das muss dir klar sein in dem Moment. Ich hing an der Wurzel, wie gesagt, so und bete wie verrückt, Herr, gib mir Kraft so. Mach, dass diese Wurzel einfach jetzt in die Luft schwebt oder keine Ahnung so, aber ich möchte, dass die Wurzel sich bewegt. Und der Baumstamm fing an zu wackeln nach links und nach rechts so, aber nicht weiter. So, also habe ich vor Wut meine Stichsäge genommen, die elektrische, bin irgendwie rein in dieses Loch und hab einfach gerattert, wie blöde, so ein Blatt ist kaputt, weiter, und das zweite Blatt ist kaputt, noch ein Blatt, so, und irgendwann blieb das Blatt dann drinnen in diesem Schnitt und ich hab's nicht mehr rausbekommen, weil du konntest nicht reingucken, so. Also musste ich eine Handsäge nehmen und nochmal neu anfangen. Und ich war müde und ich war kaputt, aber ich wusste, ich muss diese Wurzel raus haben. Warum? Weil ich was vorhab. Genauso arbeitet Gott auch mit uns und er gibt nicht auf, aber wir haben unseren Teil, wir müssen durchhalten. Wir müssen laufen, als ob wir der Erste sein wollen, wir müssen alles geben. Und wenn du Erste sein willst, dann heißt das, hinter dir und vor dir laufen Leute, die genauso und vielleicht besser sind als du. So ein, das heißt, du musst laufen, bis es schmerzt und weiter hinaus und dann kommt ein Punkt, wo es auf einmal nicht mehr wehtut. Weil du dich an Schmerzen gewöhnst. Ne? Und weißt du, und ich mache weiter und auf einmal plupp und ich merke, boom, komm in die Erde mit der Handsäge und ich fange an, die Wurzel zu bewegen und ich kann sie drehen und ich kann sie schieben und ich war so müde und so fertig und so kaputt, mir hat alles wehgetan, aber Auf einmal, wenn du durch bist mit deinem Problem und wenn die Wurzel wirklich gekappt ist, diese Hauptwurzel, dann bist du voller Adrenalin, voller Freude und voller Lob und du reißt deinem... Auf einmal kommt Kraft und Stärke und ich heb diese fette Wurzel an und ich roll das Ding weg auf dem Anhänger von dem Besitzer vom Haus und weg ist die Wurzel. Und ich stehe vor meinem Loch und kann weitermachen. Und so ist es. Wer durchhält, wird Sieg haben. Aber Sieg bedeutet Kraftanstrengung und Durchhaltvermögen, Selbstdisziplin und Selbstkontrolle. Und das muss man üben. Nur die Hartnäckigen werden groß sein im Reich Gottes. Nur die, die bereit sind, wirklich alles zu geben und sich nicht selbst zu bemitleiden, nur die werden wirklich groß sein. Und für mich, wie letzten Sonntag gesagt, für mich heißt es, groß zu sein im Reich Gottes, dass man fähig ist, viel Verantwortung zu tragen. Der klein ist im Reich Gottes, ist nicht als würdig befunden, Verantwortung tragen zu können, weil er nicht treu war in kleinen Dingen. Aber ich will das. Ich will mehr und mehr Verantwortung haben, weil es einfach schön ist, zuzusehen, wie Gott arbeitet. Dabei zu sein, zu dürfen, wie Gott Leben verändert, Menschen berührt, Leute rausreißt aus dem Gefängnis, Ketten sprengt, Sünder freimacht und heilt, wie wir Christen stark macht, sodass sie Siege haben in ihrem Leben, wo damals nur Verlust war und Niederlagen und Aufgaben sich aufgeben. Also lasst uns sägen, wie es blöde, löffeln, wenn es sein muss. Aber lasst uns diese Wurzeln, die im Weg stehen, einfach rausreißen, wenn Gott sagt. Vers 5 geht weiter. Herr ist sein Name und frohlockt vor ihm. Und hier ist jetzt im Griechischen Jahwe. Ja. Der unaussprechliche Name. Ein Vater der Weisen. Noch ein Wort für ihn. Vater. Ein Anwalt der Witwen. Er ist der für uns Recht spricht. Jesus ist unser Fürsprecher. Ja. Deswegen ist es so wichtig, dass wir zu Jesus beten. Weil durch Jesus erfährt der Vater. Er ist der Mittler zwischen uns und dem Vater, bis wir verherrlicht sind. Ein Vater der Weisen. Er ist ein Anwalt der Witwen. Er ist Gott, der in seinem Heiligtum wohnt. Ein Gott der Vereinsamten. Der Vereinsamten ein Heim gibt. Der Gefangene hinausführt. Hinausführt ins Glück. Aber die Widerspenstigen, die wohnen im dürren Land. Und das kannst du sehen. Die das nicht annehmen können, das Bild Gottes, das er sich selber gibt. Das ist ja ein Bild, das er von sich gibt. Als Vater zum Beispiel, als Papi. Ja. Nicht nur jemand, den man fürchtet, sondern jemand, den man lieb hat. Bei dem man sich ankuschelt und sich wohlfühlt. Das ist ein Papa. Ja. Das ist noch was viel Kostbareres, als nur einen Vater zu besitzen. Ich bin froh, dass ich mein Leben lang einen Vater hatte, aber ich hatte nie einen Papa. Ich war immer fremd zu Hause. Jetzt habe ich einen Papa bekommen. Einen, wo ich mich sicher fühle, wo ich weiß, hier kann ich und darf ich hin. Und hier soll ich sogar hin. Hier bin ich zu Hause und gewollt. Und wenn du widerspenstig bist und Gott nicht so annimmst, wie er sich gibt, und er gibt sich in vielen Weisen uns, macht er sich öffentlich in seinem Wort. Auf so viele Blickwinkel, die er uns als Menschen gibt, die wir verstehen können. Ja. Dass wir wissen aus unserem Alltag heraus, so bist du vom Charakter her. Und wer nicht glaubt, dass Gott, der Schöpfer ist, Jahwe, nicht glaubt, dass er der Richter ist, der Anwalt, der für dich eintritt. Selbst wenn du Witwe bist und nichts hast, tritt er für dich ein. Der zu einem Weisen geht, zu jemandem, der alleine ist, abgelehnt oder verlassen, der kommt und sagt, ich nehme dich mit nach Hause, du gehörst mir. Du gehörst jetzt zu meinem Fleisch und Blut. Du kommst jetzt an meinem Tisch und ich werde für alles sorgen, was du brauchst. Jemand, der für Vereinsamte ein Heim gibt. der Gefangene hinausführt, nicht nur zur Befreiung, sondern der Gefangene hinausführt ins Glück. Und das ist Jesus für uns. Er ist gekommen, um das Gebundene freizulassen. Aber nicht nur, um uns Freiheit zu schenken und ewiges Leben, sondern um uns glücklich zu machen, glückselig zu machen. So in Gottes Absicht. Und das, was er tut, ist, uns ins Glück zu führen. Das sind Gnadengaben. Es ist mehr als einfach nur erledigt. Eine Aufgabe, die ich machen wollte. Mensch, komm in den Himmel. So, nee, Gott ist nicht nur gütig, er hat Gnade für uns. Er will uns alles geben, was er kann. Aber wenn du widerspenstig bist in deinem Herzen und dich weigerst, Gott anzunehmen von allen Perspektiven, so, dann gehörst du zu diesen widerspenstigen Leuten hier, die im dürren Land wohnen. Da ist nicht viel Glück. Da ist nicht viel Heim mit Gott. Nicht viel Gemütlichkeit und Wärme, nicht viel Schutz. Da musst du für dich selber kämpfen und rechnen und überlegen. Wenn du widerspenstig bist, ist es Dürre. Da musst du dich ausstrecken und den Heiligen Geist suchen, dass er dich erfrischt und belebt. Und das ist so wie im Physischen, wenn du Durst hast, du hast einen trockenen Mund und eine trockene Kehle und du weißt, oh, ein Schluck Wasser, das wäre jetzt belebend. Du wirst hungrig sein in dieser Wüste. Und das ist das Schöne, wer aber nicht widerspenstig ist, sondern glaubt, wenn er zu Gott kommt und ihm fragt und glaubt, dass Gott ihn auch gibt, der wird empfangen. Das Problem ist Gottesfurcht. Du musst glauben, dass er der ist, was er von sich sagt. Vers 8, O Gott, als du auszogst vor dem Volk her, als du durch die Wüste schrittest, da erbebte die Erde, auch die Himmel, die troffen vor Gottes Angesicht, der Sinai dort vor Gott, dem Gott Israels. Noch neuer Name, Gott Israels. Regen in Fülle hast du ausgegossen, O Gott. Dein Erbe, das ermattet war, hast du erquickt. Deine Herde wohnte darin, in deiner Güte, O Gott, hast du es für die Elenden zubereitet. Die waren in der Wüste, aber Gott war dort. Er hat den, der ermattet war, erquickt. Und zwar jeden Tag aufs Neue. Und das gilt auch für uns. Irgendwo sind wir das Volk in der Wüste, das auf dem Weg ist in dieses verheißene Land. Und wer stur ist, muss 40 Jahre latschen. Muss Umwege gehen. Und manche, die stur bleiben, kommen nicht rein. Aber die, die mit Gott nachfolgen, jünger sind vom Schöpfer selber, von Jesus Christus, und das sind die, die unter der Wolke sind, die werden erquickt mit Schatten. Die werden erquickt in der Nacht mit Licht und Wegweisung und mit Wärme, diese Feuersäule in der Wüste. Die bekommen Essen, die bekommen ihr Manna und die reifen, dass sie, auch wenn später am Abend wird, dann Fleisch vertragen. Das sind die, die aus dem normalen Felsen Wasser bekommen, in Strömen, so dass Millionen von Menschen davon trinken können und satt werden. Das sind die, die Kleider bekommen, die nicht zerfallen und nicht kaputt gehen, sondern halten, solange wie der Weg auch ist, bis man zu Hause ist. Jesus, die Kleidung, die er uns gegeben hat, diese Waffenrüstung und sein heiliges Gewand, seine Gerechtigkeit, übersteht das hier. Und so glaube, darf stark sein und da drin beruhen, egal wo wir lang müssen, oft wenn wir durch die Wüste müssen, die wird nicht rissig, die wird nicht vermodern. Jesus ist heilig und stark genug. Wir dürfen uns freuen, dass wenn wir ermattet sind, dass Gott kommt und uns erquickt. Warum? Weil wir seine Herde sind. Deine Herde wohnt darin in deiner Güte, oh Gott. Hast du für die Elenden das zubereitet. Der Herr erlässt sein Wort. Jetzt wieder ein neues Wort, Adonai. Der Herr erlässt sein Wort. Groß ist die Schar der Siegesboten. Die Könige der Herrscher, sie fliehen. Ja, sie fliehen. Und die Bewohnerin des Hauses teilt Beute aus. Ja. Viele schreien Sieg. Und das sind wir, die Christen. Wir rufen Sieg aus. Wir sagen, Sieg über den Tod. Jesus hat besiegt den Tod. Ja, wo ist dein Stachel? Wir können gehen und zu den Menschen sagen, der Weg ist jetzt frei und du kannst errettet werden und zwar ewig an den Ort kommen, wo Gott ist. So, du musst nur Jesus annehmen. So, und wir sind die, die die Beute austeilen durch das Opfer Jesu. Wir sind die, die reich gemacht worden und Reichtum verschenken können. Obwohl du vielleicht arm bist, bist du doch reicher als der Reichste hier in der Welt, wenn er Jesus nicht hat. So. Vers 14. Wollt ihr zwischen den Hürden liegen, die Flügel der Taube sind mit Silber überzogen und ihr Gefieder mit schimmerndem Gold. Hürden sind so aus Leinen gemachte Abgrenzungen, so ein provisorischer Stall auf der Weide für Schafe. Ne? So ein und willst du in Gottes Weide sein, wenn du in Gottes Weide bist? Und viele wissen nicht, was das hier bedeutet. Ich musste nachgucken, aber es gibt tausende von Möglichkeiten und Erklärungen und so. Am Ende, es bleibt ein Geheimnis, was Gott wirklich damit sagt. Aber für mich ist es ein Bild des Friedens, die Taube. Ne? So, die Taube, die runterkam, der Heilige Geist, der auf Jesus kam, so halt Freiheit, Frieden, Freude, Leitung, Trost und es schimmert nach Herrlichkeit. Ja. Einfach was Edles, was Wunderbares. So, und das bist du, wenn du in der Herde sitzt, wenn du dich entscheidest, in der Herde Gottes zu sein. So. Vers 15, als der Allmächtige die Könige dort zerstreute, da schneite es auf den Zalmon. Muss ich auch nachgucken, kenne ich nicht den Berg, so ein, aber es ist ein dunkler Berg, das heißt Zalmon. Dunkler Berg oder Schwarzwald oder Schwarzer Berg. Ich denke mal Schwarzwald wahrscheinlich eher nicht, so ein aber wenn du nach Hebron gegangen bist, dann siehst du halt da diesen riesengroßen, dunklen, schwarzen Berg, so ein, und wenn Wind ist, weiß ich nicht, ich war nie da, aber habe ich nachgelesen. Aber wenn halt ein Wind kommt, so ein, dann nimmt er den Schnee, der auf dem Gipfel ist, und der wandert um den Berg und ne, schwebt halt so rum wie ein Blödmann. Und so, ne? So ein, und auf einmal kommt Licht in dieses Dunkel rein. Ne? Und was auch immer das bedeuten soll, so ein, auf jeden Fall kommt Licht ins Dunkel, wenn Gott taucht. Ja. So, das Gebirge Baschan ist ein Gottesberg. Das Gebirge Baschan ist ein gipfelreicher Berg. Und die Hebräer hatten das war halt so Sitte, so ein große oder mächtige Dinge irgendwie Gottes Beinamen zu geben. Ne? So ein, und so war es halt hier, dieses Riesengebirge, dieses mächtige Gebirge, und dann war es halt Gottesberg. Baschan ist ein Gottesberg. Ne? So ein, das Gebirge Baschan ist ein Gottesberg. Das Gebirge Baschan ist ein gipfelreicher Berg. Groß und mächtig, herrlich und an Macht. Vers 17. Warum beneidet ihr gipfelreiche Berge den Berg, den Gott zu seiner Wohnung begehrt hat? Das ist Zion, das wissen wir. Der Berg, den Gott erwählt hat, sein Volk, so ein, das ist der Berg Zion, wo er auch ewig wohnen wird, so, wo er ewig sein wird. Und dieser Zion, dieser Berg ist viel kleiner und mickriger vom Aussehen her als dieses Riesengebirge. So ein, und als andere große Berge, andere große Gottesberge. Und es ist logisch für mich zumindest, dass das über diese Völker geht. Ne? Über diese Heidenvölker, die wir auch vorhin hatten, die fliehen und so. Und die gegen Gott sind und gegen Zion sind. Und trotzdem, obwohl sie so mächtig sind und so überragend, so sind sie neidisch auf diesen kleinen Zwerg, Zion. Dieses kleine Volk Israel. So ein, warum? Weil da wahre Macht ist und wahre Stärke. Dieses kleine Volk kann niemand platt machen. Und selbst wenn Gott zugelassen hat, dass es verstreut wird, hat es Gott immer wieder zurückgeführt. Und es wurde immer wieder aufgebaut. Und das wird auch so bleiben, bis Jesus das große Gericht kommt. Israel wird bleiben und wird immer ein Anstoß sein. So. Israel wird immer ein Zeichen sein für Jahwe. Ob sie nur gerade störrisch sind und widerspenstig oder nicht, ist egal. Warum? Weil Gott hat gesagt, das ist mein Volk. So. Das habe ich errufen und erwählt. So. Denn der Herr euch ewiglich wohnen wird. Vers 18. Gottes Wagen sind 10.000 mal 10.000, Tausende und Abertausende. Das ist ganz schön viel. Ich habe versucht es nachzurechnen, ich habe es gelassen. So, der Herr ist unter ihnen, wie am Sinai in Heiligkeit. diese feurigen Wagen, diese feurigen Rosse, von denen wir in, bei Elia und Elisa zum Beispiel, sehen wir die, ne? So ein, wo der Kleine voll in Panik ist, so, oh, wir werden sterben, sterben, sterben! So ein, und Elia sagt, mach doch mal die Augen auf und guckst. Ne? Und da ist eine Armee von Engeln mit brennenden Wagen und brennenden Rossen, so ein, was will die größte und stärkste Armee dagegen tun? So. Du siehst in Ägypten, da ist, läuft nun ein Engel durch, so ein, und alle Erstgeburt ist tot. In einer Nacht. So, ein, so viele Geschichten, wo nur ein Engel ist. Und ich stell dir Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Abertausende vor. So ein, wer will dagegen ankommen? So, niemand. Das Stärkste, das die Welt zu bieten hat und das Böse zu bieten hat, ist Satan. Der größte und mächtigste und schönste Engel, den Gott gemacht hat. Aber selbst ihn siehst du vor dem tausendjährigen Reich, wie, wie ein Engel kommt, der neue Erzengel, und ihn an Ketten legt und ins Gefängnis führt. Er ist machtlos. So, selbst die stärkste Waffe, die angreift mit der größten Macht und Autorität hier, die das Böse aufbringen kann, ist nichts. Ja. Das ist unser Gott. Also warum sitzen wir in unserem Leben und jammern rum und zweifeln an Gott und an unseren kleinen Problemchen oder an den großen Problemen? So, er wird ewiglich wohnen und wir werden ewiglich wohnen zusammen. So, also vertrauen wir doch lieber in seine Kraft und in seine Macht. So, Vers 19. Du bist zur Höhe emporgestiegen, hast Gefangene weggeführt. Du hast Gaben empfangen unter den Menschen, auch den Widerspenstigen, damit Gott, der Herr, eine Wohnung habe. Na, um wen geht's hier? Gepriesen sei der Herr, Tag für Tag trägt er unsere Last. Gott ist unser Heil. Gott ist für uns ein Gott der Rettung. Gott der Herr, noch neuer Name, hat Auswege aus dem Tod. Unser Jesus. Zum Vers 21, Gott ist für uns ein Gott der Rettung und Gott der Herr hat Auswege aus dem Tod. Gewiss wird Gott das Haupt seiner Feinde zerschmettern, den Haarscheitel dessen, der in seinen Sünden einhergeht. Der Herr hat gesagt, ich will sie von Baschan zurückbringen. Ich will sie zurückbringen aus den Tiefen des Meeres. Baschan, die Welt. Ja, groß und mächtig, immer am Bauen und immer am stärker werden. Und am Studieren und am Lernen und am gottloser werden. Und Jesus kam, unser Retter, der die Gefangenen befreit und Heil bringt und kam auch in die Welt zu dir ganz persönlich und hat dich da rausgezogen und zu Zion gebracht. Von diesem riesengroßen Berg zu dem kleinen Zion. Ja, das so schmächtig wirkt und so klein und so schwach und was es auch ist ohne Gott. Aber trotzdem wissen wir, warum wir stark sind. Warum wir Einfluss haben. Guck dir diese kleine Nation Israel an, als sie noch ganz klein war. Nach Davids Tod. Die ganze Welt kam zu diesem Punkt. Zu Salomo. Und immer wieder haben sich die großen Könige verkniet und gebeugt. Haben zugelassen, die Weltbeherrscher, wir bezahlen, dass ihr den Tempel wieder aufbaut und die Mauern. Denk an Nebukadnezar oder an, Gott, an, wie ist der? Ach, habe ich vergessen, wie der hieß. Lest 1. Samuel oder Gott, Nehemia oder Esra. So kleines Volk, so hart im Herzen oft und so widerspenstig und doch, ja, war es beschlossen, ihr seid mein Volk und ich bin mit euch und ich kämpfe für euch. Gott, der Herr, hat Auswege aus dem Tod. Und für den Gottlosen ist der Tod das Ende. Und wer kann er retten von diesem Ende? Niemand. Weil zu 100% stirbt der Mensch. Außer er wird entrückt. Weißt du, aber Gott hat Auswege sogar aus dem, was dem Menschen absolut unmöglich ist, wo eine Grenze ist, wo der Mensch nicht weiter kann und keinen Einfluss hat. Gott hat einige zum Leben erweckt. Vor wen sollte ich mich fürchten und vor was? Vers 24, damit du sie zerschmetterst, damit dein Fuß im Blut wartet, damit die Zunge deiner Hunde ihr Teil bekommen von dem Feinden. Man sieht, oh Gott, deinen Einzug. den Einzug meines Gottes, meines Königs ins Heiligtum. Ne? Noch ein neuer Name, König. Gott wird siegen, Gott wird richten und Gott wird zerschmettern. Und wenn Jesus wiederkommt, dann ist sein Stab aus Eisen, aus Stahl. So. Dann geht's hart zu und dann kommt das Gericht und das Gericht ist gerecht. Und das Gericht ist nicht Hollywood und nicht emotional. Und ja, letztens lag ich auch auf meinem Lager, sag ich mal, zahlenmäßig, weil wir da gerade drin sind, und hab darüber nachgedacht, so ein, oh Gott, ich kann mir das überhaupt nicht, ich will mir das gar nicht vorstellen, wenn alle Menschen vor Gericht sind und du sprichst schuldig und die müssen in die Hölle. So ein, ich finde das grausam, ich will mir das gar nicht vorstellen, wie mein Vater da reingeht und ich stehe daneben und sehe zu, oder meine Mutter, so ein, Leute, die versuchen, alles richtig zu machen, gut zu leben, ordentlich zu leben, ihre Kinder gut zu erziehen und so weiter. Ja, die Fehler haben und sündigen, aber ich kann doch nicht zugucken, wie die in die Hölle gehen. Meine Brüder, meine Tanten, meine Onkels, meine Großeltern, so ein all die Leute, die mir mein Leben lang so wichtig und so nah waren. So ein, das wird hart, das Gericht. Und es wird schwer. Da wird Zähneknirschen sein, da wird Tränen sein, so ein, und bedauern, aber das Gericht muss kommen, so ein, weil es sonst ungerecht wäre. Wir wissen, dass das Gericht bestimmte Maße hat von Schwere. Ne? Zum Beispiel der den Kleinen zur Sünde führt, bekommt eine schlimmere Strafe. Ne? So ein, also das Gericht wird unterschiedlich ausfallen, und da bin ich froh, weil das ist in Gottes Wort steht, weil das für mich bedeutet, Gott wird gerecht entscheiden der Taten wegen, und wie das dann aussieht, darüber mache ich mir keine Platte. Weil ich würde nur menschlich mir die Hölle vorstellen, wie man die baut. Ne? Jedenfalls wird es gerecht sein, so. Aber trotzdem, das Gericht wird hart sein. Deswegen, die Zeit ist nah und wir müssen uns... Ich bete dafür, dass Gott mein Herz nur mehr aufmacht, dass ich eine Not bekomme für die Menschen, die noch nicht gerettet sind. So. Ich bin das Licht. Wir alle sind das Licht in der Welt. Wenn wir uns verdunkeln, wer soll Licht bringen? So, wir sind das Wort Gottes in der Welt. Wenn wir schweigen, wer soll hören von der Wahrheit, dass es noch eine andere Möglichkeit gibt? So ein, ich will Salz sein in der Welt, ich will was verändern und diese Verwesung aufhalten. Ich will es aufhalten, dass das Unkraut weiter wächst, sondern ich will verhindern, dass noch mehr Verwirrung kommt in die Seelen und die Gedanken von den Menschen, die ich kenne. So ein, ich habe Samen bekommen, ich will ausstreuen, so ich will das Land bearbeiten, so weil ich will, dass Gott Wachstum schenkt und Früchte. Und ich will ernten. Ich will mich freuen an dem, was Gott alles so macht in einem Leben von einem Menschen. Ich will dabei sein und sehen, wie viel Frucht so ein Leben in Gott bringt. Ja. Ich darf nicht vergessen, warum ich hier bin. So, ansonsten verfehle ich meinem Auftrag. Und das ist schade. Und kennt ihr das? Das Herz ist so entscheidend und so wichtig in meiner Einstellung. Kennt ihr das? Manchmal sitze ich hier, bin total müde und habe überhaupt keine Kraft oder nach einem Kaffee oder sonst was. Ne? Aber komme ich zu Hause und sag, ne, jetzt gucke ich noch einen Film, bin ich hellwach? Oder mache einen Computer an, bumm, schon bin ich nicht mehr müde, sondern alles ist gut. Und ich muss mich zwingen, schlafen zu gehen. Woran liegt das? Ist nur eine Frage. So, ich kenne die Antwort für mich. So, und ich will ein Herz haben, das hier sitzt, wach. Weil es satt wird und weil es befriedigt wird und unterhalten wird mit Gottes Wort und seinem Geist. So. Warum? Weil es notwendig ist, weil da draußen so viele sterben. Und wenn ich nicht wach bin und mich frei mache und den Weg bahne und frei mache, so für Jesus, damit er wirken kann und mich benutzen kann, um vorwärts zu kommen, so, bin ich im Endeffekt dran schuld. Und bin untreuer Verwalter gewesen. Ein untreuer Knecht. So. Das will ich mir nicht zu Schulden werden lassen. Wo war ich?
Die Sänger gehen voran, inmitten
der Jungfrauen. Okay. Die Sänger gehen voran, danach die Saitenspieler, inmitten der Jungfrauen, die Handpauken schlagen. Cool, hä? Frauen waren mit im Lobpreisteam. So. Das zur geistlichen Leitung. So ein, hier geht es wahrscheinlich für David, um die Einführung mit der Bundeslade, ne? Wo die ankommen und dann die Bundeslade endlich zum Heiligtum bringen. Preist Gott den Herrn in den Versammlungen, ihr aus Israels Quell. Dort ist Benjamin, der Kleine, mit ihrem Herrscher, die Fürsten von Juda mit ihrer Schar, die Fürsten von Sebulon, die Fürsten von Naphtali. Geht von Norden nach Süden runter. Alle stehen da, so, alle feiern Gott und preisen ihn. So, dein Gott hat geboten, dass du stark seist. O Stärke, o Gott, was du für uns gewirkt hast. Das ist ein schöner Vers. So, werde ich mir auf die Brust tätowieren. Nee, mach ich nicht. Aber es ist ein schöner Vers. Dein Gott hat geboten, dass du stark seist. So, Gott hat es geboten. Befohlen heißt das. Gott hat gesagt und es muss getan werden. Sei stark. Und ich weiß nicht, wie oft er im Alten und im Neuen Testament sagt, er im Alten Testament sei stark und mutig. Ne, David sagt, Paulus sagt es auch ein paar Mal. Zu Timotheus zum Beispiel. So. Aber Gott hat es geboten, es ist ein Befehl, ein Gesetz Gottes. So, und wir sollen stark sein. Und es klappt nicht, wenn ich mich selbst in die Ecke setze und sage, ich bin schwach. Ich lege mich erstmal hin. Das klappt nicht. Gott hat gesagt, so, ihr sollt stark sein. Das ist ein Gebot. So ein und ich komme an den Punkt und ich sage, ja, ich bin stark jetzt. Und ich stehe auf in meinem geistlichen Leben und ich bin bereit und ziehe meine Schuhe an, die bereit sind, das Evangelium zu verkündigen. Und ich ziehe meine Rüstung an, um bereit zu sein im Kampf, weil ich mir bewusst bin, hier ist ein geistlicher Kampf. So ein hier geht es nicht mehr um Stefan Spielau oder um Dorot Spielau oder um meine Kinder oder um euch, sondern hier ist ein geistlicher Kampf. So. Und ich bin berufen, stark zu sein. Und mit, ich habe die Vollmacht Jesu bekommen. Wir werden größere Sachen machen als er. So. Wir haben eine Vollmacht bekommen, die Autorität, die Jesus bekommen hatte als Mensch. Die haben wir jetzt. Aber du kommst an den Punkt, wo du merkst, aber ich bin schwach und nicht stark. Ja, ich bin willig, ich will stark sein und ich möchte es durchziehen. Ich möchte laufen wie ein Athlet. So ein ich will alles mitnehmen. Ich will die Goldmedaille. Ich will an den ersten Platz. Ich komme und ich renne und ich tue alles. Aber du bist schwach. Du bist ein Krüppel. Du humpelst dahin noch langsamer, als Timo läuft. So ein warum? Weil wir nicht stark sind. Schafe sind nicht stark. Ich habe mal Schaf gesehen, das hat mit einem Mensch gekämpft, weil der Mensch hat das Schaf immer wieder geärgert, war schon ein starker, also so ein ausgewachsener, wie sagt man zu einem Schaf, ein Bock, so ein, ne, so ein, und der war echt sauer, der Bock, so ein, ne, und irgendwann kommt er halt, Rückwärtsgang eingelegt, ne, super lustig, so ein, trampelt, macht den Kopf runter und läuft in seinem Kopf und, ne, oh, der Typ, der liegt nur da und lacht die ganze Zeit. So, der Bock guckt ihn an, wird noch saurer. So ein Rückwärtsgang, der läuft echt rückwärts, ja. Ist total lustig. So ein, wieder aggressiv, guck, wie stark ich bin, jetzt bin ich gefährlich, komm zu dir, kommt und läuft und... Und ich meine, der hat bestimmt blaue Flecken, das tat bestimmt weh, aber nicht so, dass er sich lebensgefährlich bedroht gefühlt hat von diesem Bock. So ein, ne. Das ist ein Schaf selbst. Ein starker Bock ist einfach... Ein Krüppel. Vielleicht bist du aufgebläht und denkst, du bist wer und du bist stark und du bist heilig. Bist du nicht. Du bist ein Wurm, eine Laus. Man erkennt dich noch nicht mehr, wenn Jesus dir nicht einen Namen geben würde in der Welt. Du wärst nichts. Und selbst wenn du deine Träume aufbaust und denkst, ja, ich wäre mal professionell gewesen oder ich wäre mal, hätte mal einen Namen in der Welt gehabt und so. Du bist ein Wurm, du bist nichts. So ein selbst die ganzen großen Künstler, die mal gelebt haben und Schriftsteller, Denker und was auch immer, wer hat davon noch überlebt mit uns zu den Köpfen? Und wenn es mal brennt, dann sind auch die weg. So ein wir sind nichts, wir sind Staub, das zum Leben erweckt wurde. So ein aber da ist unser Gott und der ist stark. Und deswegen sagt er hier in dem Vers so, Stärke, o Gott, was du für uns gewirkt hast. Und das ist gut, weil Gott hat's gewirkt, was er will. Er macht das Wollen und das Wirken. Und das hier ist ein Herz, das seinen Gott kennt. Der große König David. Er hat selbst gesagt, ich bin eine Laus, ich bin ein Wurm. So ein die großen Siege, dass er gegen 10.000 oder 1.000 kämpft, so ein, das war nicht er, das war Gottes Stärke. Dass er gegen Goliath gewonnen hat und genau getroffen hat, so ein, das war Gottes Stärke. Dass er überhaupt Gunst bekommen hat. Das war Gott. dass er sein Leben so gesegnet hat und so benutzt hat. So, alles nur Gott. Von daher müssen wir aufstehen und sagen, ich bin und ich will stark sein, für meinen Gott eintreten in der Welt. Ich will heilig leben und ich will geheiligt sein. Ich will gesund werden in meiner Seele und mich nicht immer wieder hingeben, meinem Fleisch und meinen Ablenkungen, sondern ich möchte wirklich dich haben, und zwar komplett, weil ich einen Lobpreis haben möchte in meinem Herzen. Und wenn du keinen Lobpreis hast in deinem Herzen, keinen Dank in deinen Gebeten, dann fehlt was Entscheidendes, dann machst du was nicht richtig. So. Dein Gott hat geboten, dass du stark seist. O Stärke, o Gott, was du für uns gewirkt hast. Und Gott wird's tun. Um deines Tempels in Jerusalems willen werden Könige die Gaben bringen, Schelte, das Tier im Schilf, die Rotte der starken Tiere samt den Kälbern der Völker, damit sie sich unterwerfen und den Silberbann als Tribut bringen. Zerstreue die Völker, die gerne Krieg führen. Vornehmer aus Ägypten werden kommen. Kusch wird eilend seine Hände nach Gott ausstrecken. Ihr Königreich der Erde singt Gott, Lob singt dem Herrn. Ist alles passiert in Salomos Zeit. Und es passiert auch jetzt. So, die Welt kann froh sein, dass wir Christen da sind, weil wir sind die, die alles am Laufen halten. Unsere Gebete sind es, die es aufhalten, dass der Antichrist jetzt schon in die Macht kommt. So, steht in Hebräer, glaube ich. Bin mir nicht mehr sicher, wo. So, es sind, und auch wir sind ein Lobpreis für die Welt und sie loben durch uns, unseren Glauben, unseren Gott, unseren Jesus. So, nicht alle, ist klar. So, aber die Christen, die ein gutes Zeugnis sind in der Welt, werden gelobt von der Regierung, sagt Paulus. Und das stimmt. Wenn du wirst gelobt für Gutes tun hier. Und wenn du jemand bist, der Gutes tut und Gutes für die Stadt und Gutes für die Bewohner und für deinen Umkreis und so, dann wirst du gelobt. Und vielleicht kriegst du irgendwann einen Ehrentitel oder so oder eine Backpfeife. Mir egal, aber du wirst gelobt. So, du wirst ein Ehrenbürger vielleicht. So, dann bist du berühmt. Toll. Kannst du auch nicht kaufen. So, aber die Stadt registriert das und sagt, ja, das ist gut. So wie wir hier ein gutes Zeugnis sind für die Nachbarn, für die Professoren in der Uni, für die Studenten. So, und damit loben sie im Endeffekt Jesus, weil er durch uns wirkt. So. Lob singt. Gebt Gott das Lob, Vers 34. Dem, der einherfährt am Himmel, am uralten Himmel. Siehe, er lässt seine Stimme erschallen, seine gewaltige Stimme. Gebt Gott das Lob. So, das sagt er. Warum? Ja, weil er alles macht und er alles hält. Also wenn ich nur am Bitten bin, auch wenn es gute Gebete sind, so, aber wenn ich nur am Bitten bin, mach mich heiliger, ich will nicht mehr sündigen, Herr, so, will mehr wissen, will mehr erkennen, wie soll ich, was soll ich tun? So, löse meine Probleme, mach den Feind und so. Wenn das alles ist, was wir beten, dann schreit auch Gott mit seiner gewaltigen Stimme irgendwann in unser Leben und sagt, gib mir Lob. Und wie kann ich Gott loben? Nur, wenn ich es kapiert habe. So, dass er für alles sorgt. Wenn ich mir, wie wir es gelesen haben, er ist es, der Tag für Tag unsere Last trägt. Gott unser Heil. So, wir sollen loslassen. Und ihn machen lassen. Er gibt uns die Stärke, die wir dann brauchen. Aber wir müssen erst die Stärke abgeben und sagen, Gott, stärke du mich. Stärke du, was du willst. Stärke du, was du gewirkt hast. Erfülle du das, mach du das. Mach du die Türen auf, Herr, und komm rein und wirke durch mich. Ich will das. Und du wirst es sehen und du wirst loben und preisen. Weil Gott auch in deinem Leben ist und durch dich spricht. Aber der nur auf sich guckt, hört, kriegt gar nicht mit, dass Gott überhaupt ihn benutzt oder sie und redet. Vision gibt und Gedanken gibt, Pläne hat und Pläne offenbart. So, wir Neugeborenen gehen öfters durch unser Leben und denken, ja, das habe ich mir jetzt ausgedacht oder das ist von mir. So, dabei ist es von Gott und da können wir loben für und preisen und sagen, danke. So, ich bin gespannt, wie du das machen wirst. So, gebt Gott das Lob. Denn seine Hoheit, die waltet über Israel und seine Macht in den Wolken. Furchtgebietend erweist du dich, o Gott, von deinem Heiligtum aus. Der Gott Israels verleiht seinem Volk Macht und Stärke. Gepriesen sei Gott. Und auch das will ich nicht vergessen. Er ist es, der uns Macht und Stärke gibt. Das ist sein Befehl, weil wir sollen stark sein und mächtig, in Vollmacht das Wort reden und im Geist sein, seinen Willen verkündigen und sein Wort verkündigen, Wunder tun und Zeichen tun, wenn es dran ist. So ein, aber das kommt alles nur von ihm, weil ich bin nur ein Wurm. So. Also will ich mich demütigen und Gott wirklich die Ehre geben für alles. Und ihm Dank geben für alles, was wirklich passiert und was gut ist in meinem Leben. So. Weil er, ihm gebührt die Ehre. Selbst wenn ich esse oder trinke, ne? Ob ihr esst oder trinkt, tut es zur Ehre Gottes. Was heißt das? Das heißt nicht, dass ich sitze vor meinem Essen und sage, danke Vater für Speis und Trank, ich bitte dich von Hand der was ich kenne keinen biblischen, also keinen christlichen Spruch so zum Essen, aber ihr bestimmt. So ein, ne? So ein, sondern es bedeutet, dass mir klar und bewusst ist, das, was mir auf dem Tisch heute, was ich da habe, was ich da heute esse, das kommt, weil Gott für mich sorgt, weil er mich liebt. Na klar, hast du vielleicht gearbeitet und Geld verdient und davon kaufst du dir dein Essen. So ein, aber du wirst sehen, wenn Gott seine Hand wegnimmt und die Arbeit wegnimmt, so ein, und was auch immer seinen Segen wegnimmt, so ein, dass es dann schwerer wird, sich zu kümmern. So, es gibt viele gerade, die auf der Straße sind und die erfroren sind. So, die hungern und die dursten. So, wir sind die, die hingehen können und sagen können, ja, Gott will dich satt machen, in allem für dich sorgen. Und ich bin froh, dass Gott für mich sorgt. Ich weiß, wie es ist, im Wald zu sein, kein Zuhause zu haben, keine weiche Matratze, auf die du liegst, sondern auf Nadeln vom Baum und auf Ästen zu liegen, so und früh aufzuwachen mit Zecken, Hunger zu haben und Durst zu haben, weil du im Wald einfach, wenn du keine Ahnung hast, wo willst du da Wasser finden? Du musst latschen, bis du den Bach findest. Hm? So. So. Und ich muss mich darum nicht kümmern. Ich bin nur Gott so dankbar für. Ich darf aufstehen, den Tag begrüßen und meinen Gott begrüßen und ich esse, wenn ich will. Und ich tue Aufgaben, die mich erfüllen. So, und ich habe meine Freizeit und meine Familie. So, und ich esse mein Abendbrot. Und auch da habe ich meine Zeit. Und ich gehe ins Bett und schlafe glücklich ein und sage Danke, Herr, für den Tag. So, das ist in der Welt gesehen nicht natürlich. So, der Gott Israels verleiht seinem Volk Macht und Stärke. Ja, gepriesen sei Gott. Also lass uns Gott preisen und uns irgendwie suchen, so ein, ja, dass wir erkennen, was wir haben. So, dass mehr Lob und mehr Preis und mehr Dank so einfließen in den Glauben, weil ich will ihn sehen in meinem Leben. Und das merke ich, wenn ich lobe und wenn ich preise und Dank habe, ganz natürlich in meinem Herzen, weil er so klar vor mir steht, dann ist mein Leben voll und gut. So. Wenn ich mich entferne, sehe ich nur wieder nur mich immer mehr und mehr und mehr und da ist nicht viel zu loben, zu preisen und zu danken. So. Da ist nur Angst und Zweifeln und Not und Bedrängnis und Verlangen und Gier und Begehren. So, das ist, wenn ich ohne Gott bin. So, das macht unsere Seelen kaputt. Herr, du bist ein großer und du bist ein mächtiger Gott, so erhaben über alles und jeden. Und, ja, du erwählst den Schwachen, so wie in dem Bildchen mit dem Gebirge und diesem kleinen Berg dagegen. Und, aber trotzdem ist dieser Berg um einiges mächtiger als dieses Riesengebirge. Ja, wer kommt an dich ran und wer kann deinen Weg irgendwie verändern? So, ja, so wie du es auch sagst in deinem Wort, so wer ist fähig, aus krummen Wegen gerade zu machen? So, und, ja, du bist der uns sogar aus dem Tod holen kann, der den Tod besiegt hat, den ewigen Tod und diese ewige Trennung zwischen dir und uns. Und, ja, ich danke dir dafür, dass dein Herz so wunderbar ist. Auch für den Psalm, dass du dich als so großen und mächtigen und einzigsten Gott erweist, aber auch als so ein Fürsprecher für uns. So. Und Ja, dass du mehr bist als nur Fürsprecher und Eintritt für unsere Rechte, sondern dass du das innigste Bild gibst, das du uns geben kannst, nämlich dass du auch Vater bist und durch Jesus auch Papa, dass du uns eine Wohnung gibst, mit uns zusammenleben willst. Ja, ich will nicht mit jedem hier zusammen wohnen, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Aber du willst mit jedem von uns zusammen wohnen, du baust dein Haus und ja, das bedeutet, dass du uns auch lieb hast. Das ist gut. Dafür danke ich dir. Und ich freue mich auf zu Hause, ja. Also bitte bereite uns vor, dass wir stark sind und stark empfangen und Vollmacht haben, so dass viele errettet werden und dass auch wir mehr und mehr zur Mannesreife kommen, oder zur Frauenreife, so dass du die Ehre kriegst und den Lob und den Dank in unseren Herzen. Aber das hast du dir verdient. Und ich danke, dass es das ein Prozess ist und ja, dass wir uns jetzt nicht wegen irgendwas verdammen müssen, sondern dass wir wissen, dass jeden Tag, wo wir dich suchen und dir nachfolgen, dass wir genau dorthin wachsen, dass es mehr wird und schöner wird, und reicher wird und mehr Sieg kommt. Ja, dass unser Leben ist wie diese Kieferwurzel hier draußen. So. Aber irgendwann ist alles vorbei, der ganze Kampf. Das Suchen, das Segen. Ja, und ich freue mich darauf, auf dieses große Feuer, das kommt. Ja. Ich bin gespannt, was du baust aus uns und machst. Ja, bis dahin, gib uns Kraft für die Woche, die jetzt kommt. Bring du Licht rein in vielleicht in Orte, die dunkel sind, so in uns, in unserem Alltag oder in unsere Seele und in unserem Herzen, was uns beschäftigt. Sehr laut. Und danke, dass du uns führst und dass wir uns in deiner Hürde herden dürfen. Dass du unsere Herrlichkeit bist. Dass du ein Licht da reingibst, sodass wir schillern und leuchten. Ja, beschützt von jedem Feind. Und dass du fähig bist, mit einem Hauch einfach alles Böse wegzuhauchen. So. Groß und mächtig und doch so liebevoll. Danke. Amen.